Ich sage Hallo an diesem wunderschönen Montag. Wir wollen euch den Montag ein bisschen versüßen. Hoffen zwar, ihr hattet sowieso einen guten Start in die Woche, aber hoffen natürlich, dass er jetzt noch viel besser wird. Denn wir reden heute unter anderem über Teamentwicklung mittels Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und ich habe dafür zwei Expertinnen hier. Nämlich zum einen ist das die Iomi und zum anderen ist das die Jasmin. Und die haben sogar eine Firma, die das ganz hochprofessionell macht, tatsächlich solche Rollenspiel-Events und Workshops anzubieten. Zum einen zur Teamentwicklung und zum anderen zum Networking. Und wie das genau funktioniert, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt, das besprechen wir heute. Ihr dürft auch super gerne Fragen in den Chat stellen, die ich dann später stellen kann. Und jetzt erst sage ich erstmal Hallo. Hallo Iomi und hallo Jasmin. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Jetzt freut es auch, hallo. Riesig da zu sein. Ich kann mich noch erinnern, als die E-Mail kam mit der Anfrage und wir so, geil, Orkenspalter. Endlich. Ja, endlich. Seit 4 Jahren. Heute ist der Tag.
Ja, ich kann kurz erzählen vielleicht, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, euch zu fragen. Und zwar habe ich eine ganz, ganz liebe Bekannte, die Christina Albinus, die auch ganz fanatische Rollenspielerin ist, viel Lab gemacht hat und eine Firma hat, die Marketing macht und ähnliche Dinge. Und die hat auch einen Podcast. Und in diesem Podcast wart ihr zu Gast und den hatte sie mir empfohlen, weil sie halt gesagt hat, hör da mal rein, da geht's um Rollenspiel. Und ja, dann habe ich festgestellt, oh, es gibt diese Firma und ihr macht ganz tolle Sachen. Und dann habe ich Lust bekommen, euch mal hier auszuquetschen und der Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen und zu gucken, okay, was genau macht ihr da überhaupt? Und ja, und wie gesagt, wie seid ihr da hingekommen, das zu machen? Deswegen fangen wir vielleicht einfach vorne an, das chronologisch und fangen mit euch an. Wie seid ihr denn überhaupt zum Rollenspiel gekommen? Fangen wir doch mal mit Iomi an vielleicht.
Oha, oha, ja. Ich bin über Jasmin zum Rollenspiel gekommen. ich hatte, als ich so Teenager war, hatte ich einen Freund und der hat D&D gespielt. Und ich wusste nicht so genau, was es ist, aber ich fand's cool, aber ich durfte nicht mitmachen. Und ja, die Gruppe war voll und und ich kannte niemanden sonst, der das macht. Ich hatte das noch nie gehört und ich dachte mir, von dem, was ich damals verstanden habe, so, das muss ich aber machen. Und habe dann nie so meine Crowd gefunden und habe dann Jahre später beim Studium Jasmin kennengelernt. Und ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber irgendwann meinte Jasmin, Sie spielt seit einer Weile Pen and Paper und sie möchte jetzt eine eigene Runde aufmachen, ob ich Interesse hätte. Und ich so, ja, wann muss ich wo sein und was soll ich mitbringen? Und genau, daraus hat sich dann, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber daraus hat sich dann so unsere, und die Runde, die wir wirklich, wirklich lange zusammen gespielt haben, 7, 8 Jahre ergeben. Und das war auch, noch weiter vorzugreifen, auch so ein bisschen die Grundlage für 12 for Hire, also für die Gründung dann. Genau. Aber jetzt erstmal wieder einen kleinen Schritt zurück zu Jasmin sozusagen.
Ja, mein Weg ins Pen and Paper, der war so ein bisschen wirrer. Also ich habe das ganz, ganz lang, also ich war super spät erst erfahren, dass es das gibt. Das war mir einfach bis nie gehört. Und ich habe damals Physik studiert in Berlin. Und dann wurde ich immer von Leuten, die selber nicht Physik studieren, gefragt, ah, du studierst Physik, bist du ein Leonard oder ein Sheldon? Und ich so, bin ich ein was oder ein was? Ich so, hä? Und das wurde ich dann aber so 4, 5 Mal gefragt von unterschiedlichen Leuten. Und irgendwann dachte ich mir so, was zum Geier ist denn das? Und dann habe ich erstmal rausgekriegt, okay, Leonard und Sheldon, das ist eine Fernsehserie, das ist die Big Bang Theory. Und irgendwann habe ich dann kapituliert und habe gesagt, naja gut, wenn ich Physik studiere, muss ich offensichtlich diese Serie kennen. Und dann habe ich die einfach von vorne nach hinten durchgeguckt, bis zu dem Stand, den es halt damals gab. Und dann gab es natürlich diese eine Session, wo sie da sitzen und D&D spielen und ich habe vor dem Fernseher geklebt und ich war so, was ist das? Ich muss das rausbekommen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das will ich unbedingt auch machen. Und dann habe ich mir diesen Namen Dungeons and Dragons rausgeschrieben. Und dann bin ich ins Internet gegangen. Und dann bin ich rausgekommen bei einem Video bei YouTube, wo irgendwie 3 Stunden lang oder so Will Wheaton mit irgendwelchen Leuten Charaktererschaffung macht. Ich habe nichts verstanden, aber ich war immer noch begeistert. Über noch mehrere Irrwege, die sich diverse Wochen gezogen haben, habe ich dann irgendwann einen Spieleladen gefunden und eine Gruppe und konnte es dann ausprobieren und dann war es passiert.
Und
Ja.
dann wurde es auch direkt D&D dann an zum Einstieg?
Nein,
Nein.
nein. Also meine wirklich allererster Kontakt, da war eine Gruppe, die hat im Laden gespielt. Das war das Gamers HQ in Berlin. Und ich konnte dann da mal mit einfach dabei sein und dann habe ich einen kleinen NPC übernommen. Es war DSA. Ja, und ich erinnere mich noch, es war irgendeine Priesterin und das Einzige, was ich noch weiß, sie war clumsy, aber trinkfest. Und ich hatte diese 8 Seiten Zettel vor mir und wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Aber ich hatte eine großartige Zeit. Und das erste Mal tatsächlich spielen und eigenen Charakter bauen war dann in Arborea. Da bin ich dann auch erstmal lange bei geblieben.
Meine erste Runde von Jasmin geleitet, wo jetzt sofort rauskommt, dass wir damals nicht viel Ahnung hatten von Rollenspiel, war in Shadowrun. Jasmin dachte sich so fürs erste Mal leiten Shadowrun tipptopp und wir dachten uns auch alles so, ja, machen wir mal. Ja, würde ich nicht empfehlen als Einsteiger. Rollenspiel. So
Aufgrund der Regelkomplexität oder
aufgrund der etwas, ich weiß nicht, wie die aktuelle Version ist tatsächlich, die kenne ich nicht mehr, aber die wir damals gespielt haben, was war das? Die Sechser?
fünf, fünf.
Die Fünfer? Ja, also diese erste Runde, über die reden wir auch heute noch. Da haben wir uns hier bei mir in diesem Wohnzimmer getroffen. Und die hat 12 Stunden gedauert. Wir haben uns um 4 Uhr nachmittags getroffen und wir sind um 4 Uhr nachts auseinandergegangen und wir sind nicht fertig geworden mit diesem One-Shot. Und ja, das war so ein bisschen der Beginn einer wunderschönen Freundschaft, wie man so schön sagt.
Ja, also aktuell haben wir die, ja, hat doch jemand im Chat geschrieben, die sechste Edition bei Shadowrun. Also, aber ja, es ist relativ komplex, wenn man sich da gerade in so Themen wie die Matrix zum Beispiel
Ich war so panisch beim Leiten.
reinfräst.
Ich habe dieses Buch zerstört. Wirklich physisch zerstört. Da sind nachher Seiten rausgefallen, weil ich
Oh
so
nein.
panisch drin rumgeblättert habe.
Aber ja, wie gesagt, also es ist aufgrund der Hintergrundwelt, glaube ich, ist es einfach verführerisch, zum Beispiel auch zu sagen, oh, wir nehmen sowas, was so ein bisschen eigentlich auf dem Hier und Jetzt basiert, aber auch wieder nicht, ne? Aber ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn man da nicht gerade den Schnellstarter benutzt, der ist recht übersichtlich, ja, ist es vielleicht direkt zum Einstieg ein bisschen viel. Aber war bestimmt trotzdem sehr schön, oder?
Also ich fand's episch. Wie es von Spielerseiten war, muss ich irgendwie sagen.
Nee, ja, nee, also das sind eine Menge Sachen passiert, die auch nur so als Rollenspielanfänger und Anfängerin passieren können. Und es war hat auf jeden Fall, ich meine, es hat genug Spaß gemacht, dass wir uns danach 8 Jahre lang weiterhin getroffen haben. Also es war schon ganz gut.
Ja, und also ihr habt dann auch die ganze Zeit Shadowrun gespielt, oder? Nicht nur.
Wir haben erst eine kleine Kampagne dann noch in Shadowrun gespielt, die auf diesem One-Shot aufgesetzt hat. Und dann auch in einer kleineren Gruppe. Also bei diesem One-Shot waren wir auch, ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, 8 Leute. Dann haben wir, glaube ich, zu viert oder zu fünft noch Shadowrun eine Runde, ich weiß gar nicht, ein Jahr
Oh
oder so noch
ja, ja.
weitergespielt, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, die Geschichte ist jetzt abgeschlossen, jetzt wollen wir irgendwas, was bitte ein bisschen gechillter ist von den Regeln her. Und haben dann. Weil ich das ja parallel schon in der Rolle, in der Gruppe, wo ich als Spielerin drin war, dann Arborea genommen. Ja, weil das ist halt wirklich, ich meine, das ist ein Einsteiger-Rollenspiel, ne? Und das hat halt echt alles, was du brauchst am Anfang, damit es Spaß macht. Das war da echt ein guter Fit. Haben wir lange gespielt.
Und wann ist
Ja.
euch dann so die Idee gekommen oder wann war irgendwie so der Funke da zu sagen, so, ach Mensch, damit könnte man vielleicht auch eigentlich ganz was anderes machen?
Ja, ich glaube, da war ein bisschen der Wunschvater des Gedankens auch irgendwo, ne? Also ich glaube, der Großteil der Rollenspieler haben auch wir davon geträumt, mit dem Rollenspiel Geld zu verdienen oder mehr Rollenspiel machen zu können. So, wir wollen den ganzen Tag Pen and Paper machen und das geht nur, wenn dich jemand dafür bezahlt. Ne? Weil ansonsten musst du was arbeiten.
Verdammt.
Und dann war immer die Idee, ne? Also ich sage jetzt mal, die Idee, das irgendwie als Teambuilding zu verwenden, liegt ja sehr nah. Und dann läufst du da aber schnell in die Probleme. Was machst du, wenn ein Team größer als 6 Leute ist? Und Teambuilding, das ist was wir dann erst später mehr rausgefunden haben. Aber für Teambuilding ist auch oft einfach nicht so viel Budget in den Firmen da, ne? Weil Teambuilding heißt ganz oft, wir gehen Kanu fahren, wir gehen Pizza essen. Und das kostet dann halt mal 1.000 Euro. Aber wenn du da ein Pen and Paper für ein Team vorbereitest und dahin fährst und das leitest und dann, da sind ja die Reisekosten mit 1.000 Euro kaum abgedeckt, ne? Also schon, wir übernachten nicht im Hilton, aber so generell. Genau, aber dieser Gedanke war schon immer da, aber es war immer so ein, ah ja, aber das ist ein Problem und das würde nicht gehen. Und dann hat sich das tatsächlich durch Covid ergeben. Also da ist einfach eine Anfrage gekommen aus einem Programm raus, die ansonsten, also es ist ein Karriereförderungsprogramm für Frauen in MINT-Studiengängen, was genau bei dem Jasmin auch damals selber Stipendiatin war. Und natürlich allen von Pen and Paper erzählt hat, wie es der gute Pen and Paper Rollenspieler macht. Und die haben dann bei Jasmin angerufen, als Covid losging, und haben gesagt, hey, diese Programme und diese Förderungen und diese Workshops, die wir mit den Stipendiatinnen normalerweise machen, die funktionieren alle nur vor Ort. Könnt ihr online was machen und könnt ihr was mit diesem Pen and Paper machen, so als Icebreaker, ne, so als Kennenlernding? Und Jasmin sagt so, ja, klar, natürlich geht das auf alle Fälle. Für wie viele denn? Und dann haben die gemeint, naja, schon für alle 50. Und dann hat Jasmin gesagt, kein Problem, ich rufe kurz noch wen an. Und ruft bei mir an und sagt, Irvi, hast du Bock? Und ich so, ich habe mega viel Bock, aber wie machen wir das? Und sie so, das ist zweitrangig. Erstmal sagen wir zu.
Das ist auch schon die ganze Dynamik in unserer Firma.
Ja. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass wir uns das erste Mal hinsetzen mussten und durften, um ja auszuklamüsern, wie man denn mit 50 Leuten gleichzeitig Pen and Paper spielt. Und das, ja, von da an ging es dann weiter. Also das war dann so der Startschuss. Und da waren wir beide noch in unseren alten Jobs, die wir auch eigentlich überhaupt nicht vorhatten aufzugeben. Unser bequemes Angestellten-Dasein. Und das war immer so ein Nebending, ne? Also machst du mal hier ein Pen and Paper, machst du mal da ein Pen and Paper. Dann sind wir irgendwann auf diesen Trichter gekommen, dass wir das Teamentwicklung nennen und was anderes damit machen als die reine Teambildung, das reine Teambuilding. Sondern dass wir da auch wirklich so nah Teamdynamiken anschauen und auch aus dem Spiel, ja, wie man so schön sagt, in der Bubble Learnings generieren für die Teilnehmenden. Und dann hatten wir irgendwann beide, relativ zeitgleich waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, es wäre jetzt vielleicht doch mal Zeit für einen Jobwechsel. Und dann gab es diese Firma einfach schon, weil wir da aus Steuergründen hatten wir damals gegründet, weil es einfacher ist, so ein Event über eine Firma abzurechnen, als zwei Privatpersonen. Und so ein bisschen, ne, als für die Außenperspektive. Und dann gab es diese Firma schon. Und dann war die Überlegung so, naja, wenn wir das machen wollen, also dann müssen wir es halt auch einfach irgendwann mal machen. Und günstiger wird der Zeitpunkt nicht mehr.
Ja, und was uns da auch einfach schon immer aufgefallen ist, so, das lief so ein bisschen parallel immer schon, ist neben diesem Gedanken von, ne, da ist so viel Potenzial, mit was man damit im Unternehmen machen kann, ne, und Teambuilding ist ja so, das ist das Erste, was einem irgendwie einfällt, ne, weil Klar, man wächst ganz anders mit den Leuten zusammen, mit denen man zusammen halt eben Pen und Paper spielt. Und was uns dann aber irgendwann auch aufgefallen ist, ist, wenn man so abends am Tisch sitzt und man ist noch im Studium und man hat vielleicht einen Partner, der schon im Job ist. Und dieser Partner sitzt dann da und erzählt dir irgendwas, wie das irgendwie lief im Job und im Meeting heute und im Projekt und so weiter. Und du hörst dir das an und denkst, aber wir hatten doch genau das Gleiche gestern am Spieltisch. Es ging halt bloß um Orks. Aber so, der eine sagt gar nichts und der macht dieses und die Führungskraft hat das Problem und bla bla bla. Und dann ist es einfach mehr und mehr und mehr einfach, ja, wie uns wie so Schuppen von den Augen gefallen, dass es halt eigentlich das Gleiche ist. Ne? Also, dass so ein Pen-and-Paper-Abenteuer, wenn das jetzt also ein abgeschlossenes Abenteuer, halt hat genau die gleichen Strukturen, das gleiche Framework wie ein Projekt in der Arbeitswelt. Ja. Und das heißt halt, dass quasi ein Team, was ein Projekt zusammen macht, ne, interdisziplinäres Team, einmalige schwierige Aufgabe und so weiter, dass die die gleichen Teamdynamiken halt miteinander haben wie eine Heldentruppe, die zusammen auf Abenteuer geht. Ja, und ob die jetzt quasi zusammen eine KI für irgendwas bauen sollen oder ob die jetzt zusammen einen Drachen umbringen sollen, ist halt dann gehoppt wie gedoppt an der Stelle. Genau.
Ja, und wie seid ihr da generell so am, also wenn ihr dann jetzt keine Ahnung da rangeht, ist es tatsächlich was, was dann wirklich maßgeschneidert auf die Kundschaft ist und auf die Teams, mit denen ihr dann arbeitet?
Ja. Also, wenn du jetzt quasi sagst, du willst reines Teambuilding machen und wirklich einfach nur ein bisschen Spaß haben, dann kannst du auch einfach irgendwas spielen, ne? Weil den Spaß hast du und diese Verbundenheit aus dem Spaß, die hast du safe. Aber wenn du jetzt wirklich an Teamdynamiken arbeiten willst, und vor allem sitzt du in der Regel dann mit Leuten da, die noch nie gespielt haben, die vielleicht auch noch nie davon gehört haben, dann musst du halt wirklich gucken, dass das Spiel auf allen Ebenen, sowohl von den Mechaniken her, als auch von der Story her, als auch vom Setting her, wirklich perfekt zu diesem Team passt. Damit du eben die Leute abholst, die noch nie gespielt haben, damit die leicht in diese fiktive Welt reinkommen, damit die Lust haben, mit dieser Welt zu interagieren und dass du eben die Story so baust, dass du die Dinge beobachten kannst, an denen du mit denen nachher arbeiten willst. Ja? Weil das Spiel ist im Prinzip nachher so eine Reflexionsfläche, anhand derer du dann über die Themen sprechen kannst. Und das muss dann, wenn du wirklich an Konfliktkommunikation arbeiten willst, ja, oder an Entscheidungskompetenzen, dann muss das halt darauf zugeschnitten sein.
Ja, weil es gibt ja, keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die ja entweder noch nie gespielt haben oder da zum Beispiel auch so eine, weiß ich nicht, ich würde es natürliche Hemmschwelle nennen haben. Also, weil es gibt ja immer Leute, die, für die es zum Beispiel kein Problem ist, irgendwie auch mal sowas wie Improvisationstheater oder so zu machen und die dann im Rollenspiel sich wahrscheinlich sehr viel leichter tun, als jetzt zum Beispiel eine Person, die das einfach, keine Ahnung, noch nie gemacht hat und vielleicht auch so, vielleicht noch so Sachen machen kann wie, Mensch, stell dir vor, du bist Gandalf im Herr der Ringe. Das, aber selbst das kriegt diese Person schon nicht so ganz hin. Ja. Wie versucht ihr dann solche Leute abzuholen? Ist das, macht ihr das dann über Setting, dass es vielleicht nicht ganz so abstrakt ist? Oder macht ihr das dann wirklich über die Rolle, die ihr so einer Person gibt, damit es für die einfach ist?
Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es ein paar Tricks und Kniffe, sage ich mal. Paradoxerweise haben wir die Erfahrung gemacht, je weiter, also je fantastischer das Setting, muss nicht Fantasy sein, aber ne, kann auch Sci-Fi oder Horror oder so, aber je weiter weg das von der Realität ist, desto leichter ist es für die Leute dann, sich darauf einzulassen. Na, weil das ist dann so dieses so, oh, ich bin jetzt wer ganz anders. So, ich bin jetzt ein Zwerg oder ich bin jetzt grüner Alien mit drei Armen oder so. Und das ist leichter dann, da diesen Hebel umzulegen für die Leute, als zu sagen, oh, ich bin eigentlich ich, aber ich kann auch zaubern oder so. Ne? Genau, was wir da machen, ist, also ein Teil von dieser Individualisierung, ne, ist eben nicht nur für die Themen, sondern auch für Setting. Das heißt, auch das ist was, was wir im Vorhinein so ein bisschen abklären, was für Bücher lesen die Leute in diesem Team gerne, was für Filme gucken die. Und dann guckst du, wo du die gut abholen kannst, ne? Und mehr, also häufiger als nicht, ergibt sich da auch ein recht klares Profilbild. Ob die mehr so, meistens ist es die Fantasy oder die Sci-Fi-Richtung, ne? Also das sind natürlich die zwei großen. Aber in letzter Zeit haben wir auch oft Horror oder Horror-ähnliches gemacht, also gemäßigten Horror ist immer noch Corporate. Aber genau, also da über Setting holt man die Leute rein und dann ergibt sich das meistens. Ne? Du hast und du entwickelst da nach 2, 3 Mal, wenn du das gemacht hast, auch sofort einen Blick dafür. Wenn du dieses Team dann zum ersten Mal siehst und die sitzen vor dir, du merkst sofort an allem, an der Körpersprache, an wie die dich angucken oder so, wo sind deine 2, 3 Zugpferde? Na, wenn du so ein Team von 10 Leuten hast, wo sind die 2, 3 Zugpferde, die jetzt am Anfang Dampf geben werden? Die du am Anfang nur so kurz antupsen musst und dann laufen die. Und dann erzählen die über ihren Charakter, den sie gerade erschafft haben und Ding. Und die bringen dann diese Energie mit. Ne? Und du natürlich, also wir stellen ja dann die Spielleitung sozusagen, du gibst diese Energie natürlich auch rein. Und dann entwickelt sich da meistens so eine Dynamik. Es gibt immer Leute, die ja da einfach zurückhaltender sind. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Das ist ja am normalen Rollenspieltisch auch so, ne? Da hast du ja auch deine großen Akteure und deine Schauspielenden. Und dann hast du halt deine Taktiker, die nicht viel zum Rollenspiel beitragen, aber die halt dann im Kampf rauskommen und da und das tut ja keinen Abbruch und man nimmt trotzdem was mit dann aus diesen Workshops.
Ja,
Und
und
die ganz tief in der Trickkiste ist immer der erste NPC. Der erste NPC, auf den Sie treffen, auf den müssen Sie sofort treffen. Und der wird ja dann von uns gespielt, logischerweise. Und da muss man sich einmal richtig krass zum Deppen machen. Also egal wie, aber einmal so richtig auf den Putz hauen, richtig überziehen, weil dann einfach dann ist so klar, so, ah, das ist, wo wir uns bewegen. Und so doof kann ich schon gar nicht ausschauen.
ja, so die Hemmschwelle senken, also
Genau.
quasi. Ja, es wurde gefragt, tatsächlich, was man aus so einem Spiel denn dann mitnehmen kann, quasi. Also Kommunikation wurde zum einen genannt, also dass man wahrscheinlich lernt eben, ja, also eine andere Art der Kommunikation im Team wahrscheinlich auch hat dann bei so einem Spiel. Aber was sind zum Beispiel, keine Ahnung, ein paar Beispiele oder so, was man zum Beispiel da mitnehmen kann?
Also unabhängig von konkreten Themen wie jetzt Konfliktkommunikation, ist das Allerwichtigste, was Sie immer mitnehmen, themenunabhängig, ist ein Selbstverständnis, ein neues Selbstverständnis und ein Bewusstsein dafür, was überhaupt passiert. Ne? Das heißt, wenn man selber Teil von dem Team ist, dann hat man natürlich hat man eine grobe Idee davon, ah ja, der kommt jetzt wieder damit und wenn ich jetzt hier, dann kommt mir die wieder hier mit und sobald eine Deadline irgendwie näher rückt, dann wird XY uschig. Aber man kann halt seinen eigenen Wald nur bedingt sehen. Ja? Und was die Leute hinterher haben, ist, sie haben wirklich verstanden, was, wann, warum passiert, wie sich das auswirkt und wohin das führt. Ja. Und die Themen sind ganz unterschiedlich. Also manchmal kommen die Teams mit konkreten, oder beziehungsweise die Teamleitungen mit konkreten Themen und sagen, die sollen besser in der Feedback-Kultur werden. Oder die sollen professioneller kommunizieren. Oder die sollen schnelle Entscheidungen treffen. Aber über die Zeit, die wir das jetzt schon machen, haben wir festgestellt, es kommt doch oft auf ähnliche Themen raus. Ja. Und ein Kernthema sind da im weitesten Sinne alles, was unter die Begriffe Werte und Kultur fällt. Ja. Weil ganz, ganz viel, was man im Alltag sieht, wo es knirscht und Reibereien gibt, wo man irgendwie doppelte Absprachen machen muss, aneinander vorbeiredet, in kleine Konflikte reinkommt, das ist oft alles nicht, da kann man quasi mit denen an Konfliktkommunikation arbeiten, aber das ist halt bei Ackern von Symptomen. Und die Ursache liegt halt oft in einem unterschiedlichen Verständnis von Werten oder auch einfach in unterschiedlichen Werten. Ne? Also das ist so, ist jetzt der Kollege, der mich die ganze Zeit wahnsinnig macht mit seinem Nitty-Gritty und der immer an allem rumnörgelt, ja? Dass man das mal in einem anderen Licht sehen kann und verstehen kann, da steht ein Wert dahinter und dann vielleicht zu merken, oh, ich habe eigentlich den gleichen Wert. Mir ist das auch wichtig, aber ich interpretiere das vollkommen anders und ich lebe das anders aus.
Ja,
Ja.
oder
Und
zum
wenn
Beispiel auch die Erkenntnis, wie der nörgelt die ganze Zeit, aber was ist denn die Intention dahinter? Ist die Intention, mich irgendwie in eine Tonne zu treten? Oder ist die Intention, das Produkt, was wir zum Beispiel hier herstellen, irgendwie besser zu machen? Und der meint es eigentlich nett, kriegt es aber halt partout nicht nett formuliert.
Ja,
So
genau.
Menschen gibt es ja
Ja.
auch.
Genau, und wenn man halt diese Sachen dann wirklich an der Wurzel packt, dann löst sich dieses ganze andere obendrauf halt im Nichts auf. Dann muss man da gar nicht mehr dran arbeiten, ne? Und ein zweites Thema, was wir, also das war jetzt Werte und Kultur, und ein zweites Thema, was immer wieder präsent kommt und auch immer häufiger kommt, ist der Themenkomplex Burnout-Prävention, Resilienz, Abgrenzung. Ne? Also so dieses, immer wieder dieses Problem, die kommt, das sind dann Teams, die kommen und sagen, oh, wir müssen noch effizienter werden, wir müssen schneller werden. Wir haben jetzt noch ein Projekt, die Deadline ist kürzer, der Druck ist viel höher. Und dann guckst du dir an, was die machen, und die sind schon so effizient, wie sie sein können. Aber wir können denen keinen 36-Stunden-Tag zaubern. Wir können aber angucken, was die machen, und sehen, liebe Leute, ihr seid vollkommen im Überlebensmodus. Wenn ihr das noch 2 Jahre weitermacht, dann können wir euch vorhersagen, also das ist natürlich vollkommen überzogen, ja, aber dann ist dieses Team nachher nicht mehr vollständig, weil dann kannst du eigentlich fast einplanen, dass irgendwer ausfällt. Entweder weil er kündigt im besten Fall oder weil er wirklich körperlich oder geistig nicht mehr kann. Ja. Also das heißt, das ist so der zweite große Themenkomplex, der da sich einfach mehr und mehr und mehr rauskristallisiert hat.
Ich glaube, eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, weil die für uns vollkommen selbstverständlich ist, ist, dass wir mit den Teams nicht nur dieses Pen-and-Paper-Spiel machen, sondern dass wir auch einen zweiten Teil von diesem Programm haben, zwar einfach eine relativ normale Retrospektive, in der wir aktiv über das Spiel reden. Na, das geht harmlos los mit so Fragen wie, was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr an das Spiel denkt? Und welche Situationen aus dem Spiel waren denn ähnlich zu eurem Arbeitsalltag? Und da schaffst du dann so einen Übertrag. Und wenn man jetzt zum Beispiel wenn man jetzt bei dem Thema bleibt, zum Beispiel Resilienz, ne? Und die sagen, ja, wir müssen effizienter werden und wir schaffen es einfach nicht. Und du machst mit denen einfach einen ganz normalen Workshop, wo jemand kommt und sagt, okay, Leute, passt auf, hier sind Burnout-Symptome und wenn ihr das weiterhin so macht, dann wird es nicht lange gut gehen. Dann hören die sich das an, dann nicken die alle und dann gehen die und dann haben die das morgen vergessen. Ne? Und was das Pen-and-Paper-Spiel aber macht, das Pen-and-Paper-Spiel wird dir dann angepasst, um diese Themen aufzugreifen, die wir in der Retrospektive bearbeiten wollen. Das heißt, das Pen-and-Paper-Spiel, dieser One-Shot, wird so geschrieben, dass verschiedene Themen in dieser Fantasy- oder in dieser Science-Fiction-Welt angesprochen werden. Auf einem sehr abstrakten Level natürlich, ne? Und dann kannst du in dieser Retrospektive gehen wir dann hin und sagen, wie war denn das? Als ihr seid dann irgendwie vor der Drachenhöhle angekommen und hattet ja noch nicht so wirklich so einen Plan. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Und dann haben sie so eine konkrete Situation, über die sie reden können. Aber es ist keine echte Situation gewesen. Deswegen ist es egal. Ne? Weil normalerweise, wenn du versuchst, mit Menschen über Sachen, die wirklich passiert sind, zu reden, wo vielleicht Fehler passiert sind oder wo irgendwas nicht so gut gelaufen ist, werden alle sofort super defensiv. Jeder hat Angst, dass da jetzt, dass einem irgendwie ein Fehler zugeschrieben wird oder mit dem Finger gezeigt wird oder so. Und in so einer Pen-and-Paper-Situation kannst du halt einfach sehr objektiv und sehr sachlich darüber diskutieren, was eigentlich passiert ist, auch wenn das, was passiert ist, nicht gut passiert ist. Wir hatten mal ein Team, die sind, andere Szene, aber da jetzt umgemünzt, die sind bei diesem Drachenhort angekommen. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, die sind in 5 verschiedene Richtungen gerannt, um hier noch eine Information zu suchen, da noch eine Information zu suchen. Ach, ich guck mal hier, ich versuche mal hinten rumzulaufen, ich versuche mal da Ding, ich schaue schon mal rein. Ne? Und da kannst du dann in der Retrospektive, machst du dann ein Gespräch auf und sagst so, wie wäre das vielleicht besser gelaufen? Ne? Und dann siehst du so, guck mal, ihr seid so im Survival-Modus, ihr seid so im Macher-Modus, ihr habt euch nicht mal die Zeit genommen, euch zusammenzusetzen und einen Plan zu machen. Sondern jeder ist sofort, ich habe euch gesagt, ne, die Ansage war so, okay, ihr seht jetzt diese Drachenhöhle vor euch, bumm, zack, auf, sofort was machen. sofort los. Es darf keine Zeit verschwendet werden, sondern jeder war sofort im Machermodus. Und da hast du dann eine konkrete Situation und da kann dann auch keiner dagegen argumentieren, weil wir waren alle da, wir haben alle gesehen, was passiert ist. Das ist so. Da kann dann nicht jemand sagen, ja, aber ich habe die E-Mail dazu nicht gelesen. Nein, 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 wir waren alle am Tisch und das ist, was passiert ist. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm zuzugeben, dass das passiert ist, weil, wie gesagt, ist ja egal. Und das ist dann, wie dieser Übertrag passiert und das ist dann, wie wir diese Dinge für das Team dann rausarbeiten und davon ist dann sozusagen abhängig, was die mitnehmen. Aber einer der größten Vorteile ist wieder, also ist dieses, wie man in der Coaching-Bubble so schön eben sagt, dieses erlebnisbasierte Lernen. Ne? Weil das Ding ist, du erinnerst dich dann daran, dass du bei dieser Drachenhöhle einfach losgelaufen bist. Da erinnerst du dich tausendmal besser dran, weil das an eine Geschichte geknüpft ist und weil das an eine Emotion geknüpft ist, wie wenn ich mich einfach vorne hinstelle und dir sage, Leute, ihr müsst erstmal einen Plan machen. Ne, und so funktioniert dieses ganze Konzept sozusagen, diese ganze Methode. In ganz kurz.
Und es gab noch eine Frage aus dem Chat, und zwar, wie geht ihr denn daran, wenn ihr quasi bei den Teams oder auch bei der Teamleitung dann ja, Dinge abfragt, um eine Idee zu bekommen, was wäre hier am besten, welches Setting, welche Themen und so weiter. Wonach fragt ihr dann? Also ich meine, da kriegt man wahrscheinlich nach einer Weile schon ein recht gutes Gespür dafür, was es da sein könnte, aber es ist ja auch sehr davon abhängig. Werfe ich jetzt nochmal mit rein, um die Frage noch zu verkomplizieren. Yes! Level up. Je nachdem, wie die vorgesetzte Person das dann auch kommuniziert.
Das ist ein, ja, das ist ein super geiler Punkt. Also was wir rein formal vom Ablauf her tun, ist, wir sprechen erstmal eine Stunde mit einer Person, die das Team repräsentiert. Das kann ein Teamlead sein, das ist auch genug ein Scrum Master oder so, es kann auch eine Person aus dem Team sein. Und dann lassen wir uns erstmal beschreiben, wie sieht denn der Arbeitsalltag aus? Und dann hören wir schon zwischen den Zeilen, was wird da genannt, was wird da nicht genannt. Werden wir da mit Fachbegriffen von irgendwelchen, weiß ich nicht, Programmiersprachen und firmeninternen Sachdingen zugeschmissen? Oder wird sofort das und das und das will ich anders haben? Da kriegt man schon mit. Also wie beschreiben die Leute, wie der Arbeitsalltag von ihrem Team aussieht? Ne? Was sagen sie, was sagen sie nicht? Dann lassen wir uns natürlich auch immer beschreiben, ja, was so. Wo möchtest du dann hin mit deinem Team? Was denkst du denn könnte besser werden? Was wünschst du dir für dein Team? Und es ist tatsächlich, würde ich sagen, so roundabout in der Hälfte der Fälle so, dass wenn ein Teamlead kommt und ein spezifisches Problem mit seinem Team hat und sagt, mein Team verhält sich immer so und ich möchte, dass die das anders machen, dann merkt man meistens, dass die haben wirklich die Best Intentions hinten dran. Denen ist es wirklich wichtig und denen sind die Leute wichtig. Aber es ist dann doch oft ein hausgemachtes Problem. Ja? Also, dass quasi ein Teamlead möchte eine Verbesserung für sein Team und versucht dann darauf hinzuwirken und Vorbild sein und Leute aufmerksam machen und Schulung und was nicht alles und schießt übers Ziel hinaus. Ja? Und wenn man sich dann das Team separat nochmal anguckt, hat das Team eigentlich gar kein Problem. Ja, das heißt, der Teamlead kommt dann und sagt, ja, die müssen schneller Entscheidungen treffen und die müssen sich professioneller ausdrücken und die müssen netter zueinander sein. Und dann guckst du dir das Team an und merkst, nee, die brauchen diese Reibung und die nutzen die sehr konstruktiv. Ja, dann geht es eher darum, dass dann der Teamlead versteht, dass das Team sehr gut funktioniert. Ja, und was da der Pain ist. Und um eben da auch, und um sicher zu gehen, dass wir dem nicht aufsitzen, ja, weil ein Teamlead ist ja mal eine Person, die halt eine Meinung hat und die quasi auch einfach nur einen Blickwinkel auf die Sache mitbringt, machen wir immer noch einen Fragebogen, wo quasi jede Person, die nachher mitspielen wird, auch nochmal gefragt wird. Ja. Und da lassen wir dann wirklich anonymisiert, also gibt es keine Personenauswertung und diese Informationen gehen auch nicht zurück an die Firma, sondern wirklich nur für uns. Und dann sind die Leute halt super ehrlich. Und dann hast du wirklich auch eine authentische Innensicht, was im Team drin passiert und was die Leute im Team selber sagen, was sie sich anders wünschen, wie die selber ihren Arbeitsalltag beschreiben, wie die selber ihren Pain beschreiben und ihre Wünsche. Genau, und dann Erfahrung, Bauchgefühl zwischen den Zeilen lesen. Und dann kriegt man da schon ein sehr gutes Gefühl davon, was ist das Thema, wie kann man das angehen. Genau, und das mit dem Setting eben, wie Irmi schon meinte, wir fragen halt auch, was lest ihr, was guckt ihr?
Und daran wird dann
Stimmt, und das.
festgemacht, was ihr denkt, je nach Thema, das beackert werden soll und je nach Vorlieben im Team wäre dann das und das zum Beispiel ein gutes Setting oder.
Genau, also wir hatten zum Beispiel ein Team, die haben, was haben sie denn angegeben als Lieblingsbücher und Filme? Da waren ganz viele Tatorte drin und Homo Faber und noch irgendwie, ich glaube, Naturdokus und noch irgend so ein klassisches Literaturding.
Homo Faber.
Ja, ich muss
Okay, ich
erstmal
bin
Homo Faber lesen.
traumatisiert. Ich bin schwer traumatisiert. Das, okay. Oh, wow.
So, da brauchst du aber halt nicht hingehen und irgendwie hier Alien-Kolonisation zu machen. Ja, das
Ist
heißt,
dann zu
denen haben
weit
wir so
weg.
ein. Ja, das heißt, den haben wir so einen hier dürrenmattmäßigen Kunstkrimi 1900 Schieß mich tot gemacht.
Okay, ja, das
Ja.
funktioniert doch aber bestimmt dann gut, ne? Wenn das so generell Krimi als Thema und ja, dann so ein bisschen gehobene Literatur.
Ja, genau. Gehobene Literatur, das trifft es ganz gut.
Ja. Und das mit den Themen, das ist auch, also wir machen diese Analyse vorher und die ist auch wichtig, aber es reicht auch durchaus aus, einfach so das Grobe, in die grobe Richtung zu laufen, weil im Spiel kommt sowieso raus. Spätestens, wenn du mit diesen Leuten, wenn du mit diesem Team dann am Tisch sitzt und den 4 Stunden dabei zuschaust, wie versuchen, zusammen ein Problem zu lösen. Spätestens da kommt dann raus, wo es knirscht, wo es hakt und warum das so ist. Ne? Und das ist ja, das nehmen wir dann mit in die Retro sozusagen. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, da jetzt eine genaueste Analyse vorher zu machen. Sondern so diese Themenrichtung ist das Wichtige. Und
Ich
der
denke
Rest
mal, es
klärt sich
geht
dann.
wahrscheinlich auch viel um Basics, oder? Also wirklich ganz viel um Kommunikation halt natürlich. Wie kommuniziert das Team miteinander? Gibt es keine Ahnung. Zum Beispiel eine Person, die immer sehr, sehr laut ist und die immer ja, sehr, sehr viel Raum braucht. Und dann gibt es vielleicht eine Person, keine Ahnung, die vielleicht total gute Ideen hätte, wenn sie sie denn äußern könnte. Ja, das kann zum einen natürlich an der Person selbst liegen oder auch daran, dass sie irgendwie das Selbstbewusstsein in dem Team oder ja, hat. Oder den Raum nicht bekommt, ne? Und sowas sieht man dann halt bei sowas wahrscheinlich relativ schnell, ne?
Ja, da fallen auch die besten Zitate einfach raus. Also wenn dann am Ende vom Spiel, dann kommt irgendjemand zu uns und sagt, also ich kenne den Kollegen seit 5 Jahren, aber ich habe den noch nie so viel reden hören. Ja,
Ja.
und diese solche positiven, fassungslosen Zitate, die fallen dann dabei rum. Und dann merkst du halt so, du hast gerade richtig was bewegt, da hat jemand richtig eine Erkenntnis gehabt, ja, und die wird er oder sie nicht mehr vergessen.
Ja, aber das ist zum Beispiel, also weiß ich nicht, finde ich wahnsinnig interessant. Ich meine, ich habe natürlich nur mit vielen Jobs gearbeitet, wo Rollenspiel ganz selbstverständlich irgendwie ein aktiver Teil meines Berufslebens war, tatsächlich. Deswegen ist das für mich schwierig, aber ich habe auch in Teams gearbeitet, wo die gar nichts mit sowas zu tun hatten und wo wirklich niemand Rollenspiele machte, außer mir, wo ich mir manchmal wirklich gewünscht habe, boah, könnten wir das einfach mal ein Wochenende lang machen? Ich glaube, das würde einige Dinge entspannen, entzerren, es würde wirklich helfen und so. Deswegen fand ich das eigentlich so eine nice Idee. Ja. Gefragt wurde auch noch, ob die Leute denn dann tatsächlich es wirklich schaffen, aus sich rauszugehen oder ob es teilweise auch eventuell die professionelle Rolle ist, die sie so ein bisschen hemmt dabei bei solchen Workshops dann.
Also natürlich bewegen wir uns da immer in einem Arbeitsumfeld, ne? Und wir bringen alle unsere Arbeitspersona mit zur Arbeit. Auch ich leite meine private Runde durchaus anders, als ich das in so einem Konzern tun würde mit einem Team, das ich nicht kenne. Das ist natürlich so. Das ist aber auch nicht hinderlich, weil man trifft sich ja auch in einem Arbeitskontext, ne? Also auch das Team trifft sich ja in einem Arbeitskontext. Und dann ist man doch jedes Mal wieder überrascht, wie sehr die Leute einsteigen. Also das ist so, gerade wenn am Anfang so ein bisschen, na, ist man ein bisschen verhalten und man weiß nicht und ach, spielen ist ja auch kindisch und was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Zum Ende dieses One-Shots wird dann, wenn dann gewürfelt wird, und das sind dann wichtige Würfe, ne, wo es dann um was geht. Da wird aufgestanden, da wird geklatscht, da wird gejubelt, da wird, oh nein, da wird geflucht am Tisch auf einmal. Also man steigert, man kennt das ja aus dem Pen and Paper, man steigert sich dann da durchaus rein. Und alleine dadurch also natürlich bleibt man in einer professionell irgendwo drin, ne? Aber ich möchte behaupten, es tut der Authentizität, naja, egal, der Echtheit, der Echtheit und dieses Bildes, den man da sieht, dass man da sieht von den Leuten auf einmal, ne? Das tut dem keinen Abbruch. Man merkt trotzdem, ist da jemand super analytisch, ist jemand natürlicher Lead irgendwie, ne? Ist jemand detailorientiert, will jemand einfach, sagt jemand einfach so, nee, wir machen jetzt erstmal und dann gucken wir. Alle diese Sachen, ne? Und dieses, ja, wo sind die Werte von den Leuten? Es ist so, wir haben jetzt dem NPC gesagt, wir machen ABC, jetzt haben wir rausgefunden, das wäre gar nicht so gut für uns. Nehmen wir unser Wort zurück, ne? Es ist wo. Das sind Sachen, die kommen da trotzdem raus. Die werden trotzdem am Tisch ausgetragen, sozusagen. Und darum geht es ja. Deswegen, genau, also ja, natürlich bleibt man in der professionellen Rolle irgendwo drin. Aber die Leute gehen schon rein in diese Spiele. Also da wird dann auch diskutiert mit der Spielleitung. Dass jetzt doch Sachen klappen sollten oder nicht. Und das ist dann wichtig. Das ist dann einfach wichtig.
Ja. Da muss man einmal sagen, da muss man echt mal eine Lanze brechen für die Teams. Die sind so, die es quasi gewöhnt sind, ein Teamlead zu haben, ne? Die, wenn man da dann mal so sagt, okay, jetzt ist mal hier Schluss, dann ist auch Schluss. Aber wir arbeiten ja auch mit Führungsteams und es ist immer wieder schön, dass Führungsteams, das ist einfach der größere Flohzirkus. Einfach der größere Flohzirkus. Ne? All die sind halt sonst gewohnt. Einfach, natürlich haben die auch ein Teamlead irgendwo, ne? Aber wenn du die mal zusammen hast, dann ist ja für die so ein bisschen so, ah, ich muss jetzt hier gerade nicht, ne? Und dann steht da auch mal eine auf und läuft um den Schirm rum und denkt, der kann jetzt mal gucken, was da passiert.
So, so.
So, ja, genau.
Ja. Es wurde auch gefragt, ob man tatsächlich so ähnliche Dynamiken nicht auch irgendwie in Escape Rooms oder sowas beobachten könnte. Ich würde sagen, fast ja, aber natürlich scaled das nicht so nice, ne? So von Anzahl der Teilnehmenden her, weil, also natürlich kann man große Teams auch in einen Raum packen, aber das wird dann doch sehr schnell sehr, sehr hektisch.
Es ist gar nicht unbedingt die Größe der Teams, sondern das Spektrum an Aspekten, die du abdecken kannst.
Ja,
Weil der
stimmt.
Escape Room hat immer den Zeitdruck und der Escape Room hat immer den Fokus auf dieses Problemlösen. Ne? Also diese Kombination Problemlösen unter Zeitdruck. Und wenn du daran arbeiten willst, dann kannst du super easy im Escape Room machen und machst da eine Retro drauf und du wirst dann auch diese Dynamiken beobachten. Da kommt auch noch mal die Zeit mit rein, je nachdem, wie lang die gehen. Ich habe immer so eine Stunde im Kopf. Ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich auch andere. Im Pen und Paper hast du ja die komplette Freiheit, selber zu entscheiden, wie viel Zeitdruck gebe ich rein oder nicht. Du kannst den Zeitdruck von Szene zu Szene variieren. Ne? Du kannst noch mal irgendwie soziale Aspekte mit reinbringen. Und wenn du als Spielleitung mit dabei bist, kannst du jederzeit intervenieren und das anpassen. Und vor allem wir sehen das manchmal, dass so Leute so eine Weile noch versuchen, so ihr professionelles Ich irgendwie, ihre Fassade aufrechtzuerhalten. Aber das schafft halt auch keiner über die 4 Stunden, die wir mit den Leuten Pen und Paper
Okay,
spielen.
das wäre
Ja.
auch eine Frage gewesen, die ich gehabt hätte, genau, wie lange wird das denn dann gemacht? Weil, also glaube ich, so eine Stunde oder so ist ja viel zu kurz. Da kommen die meisten Leute ja gar nicht rein, die das noch nie gemacht haben oder so. Also 4 Stunden so etwa.
Genau,
Genau,
also
wenn
wenn
wir die
wir.
volle Teamentwicklung machen, sind es 4 Stunden, ja.
Okay, und das ist dann auch, die 4 Stunden ist dann wirklich reines Spiel und die Retro ist dann quasi nochmal, ist die dann im Anschluss, ist die dann einem neuen Termin danach oder?
Das kommt ein bisschen drauf an. Klassiker kommt drauf an. Meistens ist sie, also wenn wir Teamentwicklung machen und wenn wir wirklich tief in diese Themen reingehen, dann ist die mindestens am Tag danach, wenn nicht noch später. Das ist manchmal eine logistische Frage, ne? Also in Zeiten von Remote-Arbeit ist es auch eine Frage von, wollen wir die vor Ort machen? Dann müssen alle nochmal in die Firma kommen, dann müssen wir da bleiben. Na, wenn wir sie remote machen, ist man ein bisschen flexibler. Das spielt dann natürlich alles mit rein. Aber die ist mindestens am Tag danach, weil nach 4 Stunden Pen and Paper brauchen wir eine Pause und die Teilnehmenden brauchen eine Pause. Wenn du noch nie Pen and Paper gespielt hast und du bist da mit 10 Leuten am Tisch und jeder blabert und blubbt die ganze Zeit und es ist laut und du musst dir das alles irgendwie vorstellen und was machen, was du noch nie gemacht hast, was dann auch einfach eine Art von Gehirnmuskulatur anspricht, die jetzt dann vielleicht nicht trainiert ist, ne? Dann sind die auch fertig. Und dann, man braucht auch diese Nacht, um das mal sacken zu lassen, um dann eben mit so einem frischen Kopf drauf zu schauen. Aber wenn es mehr um, also ich sage jetzt mal bei Thema Werte und Kultur, ne? Also wenn es eher um diesen Themenkomplex geht, und es mehr darum geht, dass man sich danach nochmal irgendwie zusammensetzt und ja, übereinander und miteinander redet, ohne dass es jetzt um ein spezifisches Thema geht, dann kann man den schon auch ne, in der Früh spielen, auf dem Nachmittag diesen Workshop machen. Und wir haben auch generell einfach kürzere Formate, die laufen dann anders ab. Das sind aber auch 2 Termine eigentlich. Also da sind dann beide Termine kürzer. Da werden dann auf andere Sachen ein Fokus gelegt. Genau. Also ein ganz solides kommt drauf an.
Es wird noch gefragt, wie ihr das in der Retrospektive denn dann macht, was genau ihr betrachtet oder wie das abläuft. Also ist das dann ein Gespräch mit dem ganzen Team? Ist es ein Gespräch mit den Personen einzeln? Ist das unterschiedlich, je nachdem, worauf geguckt wird?
Das ist in der Regel mit dem ganzen Team, weil es geht ja um das Miteinander im Team, ne? Und es geht um das gemeinsame Verständnis, wie funktioniert das miteinander und wie soll das miteinander in der Zukunft funktionieren. Das heißt, da müssen alle mit dabei sein. Genau, das läuft im Prinzip ab wie jeder klassische Workshop mit Post-its an Metaplanwänden oder auf einem Miro-Board oder was auch immer. Und da geht es erstmal ganz, ganz viel um Selbstreflexion, im Sinne von, wir stellen Ihnen eben Fragen, um zu gucken, wie haben Sie die Situation selber wahrgenommen. Und dann geben wir eben unsere Außenwahrnehmung rein, wie hat das von außen ausgeschaut. Und da ist auch eben immer noch mal spannend, wir gucken uns das immer zu zweit an. Das heißt, eine von uns ist immer die Spielleitung und die andere sitzt noch mal so nebendran als neutrale Beobachterin. Und das bringt auch noch mal ganz andere Perspektiven mit rein, weil du als Spielleitung ja auch immer irgendwo Teil von der Dynamik wirst, ein Stück weit, ne, und dann auch Dinge anders bewertest. Und genau, dann kann das sein, wenn das jetzt zum Beispiel, um ein Beispiel zu bleiben, Konfliktkommunikation, weil es so konkret ist, ja, dass wir vielleicht noch mal einen kleinen konkreten Impuls reingeben oder irgendwas, ja. Aber im Wesentlichen geht es um Selbstreflexion der Teilnehmer, und dann noch mal eine Beobachtung von uns und das dann eben zu einem Verständnis zusammenzubauen und dann zu gucken, was heißt es jetzt konkret für morgen, wenn ihr wieder zusammenarbeitet.
Ja, genau. Es wurde da auch in dem Kontext gefragt, tatsächlich, oder wie ihr das mit Action-Items macht, dann in der Retrospektive. weil das ja irgendwie auch eine kontinuierliche Verbesserung, also es soll ja zum einen Anstöße geben, aber auch irgendwie das ist ja immer so was, was Firmen oft besonders wichtig ist, messbarer Erfolg oder
Ah, ganz wichtig.
ja, genau. Wie wird da der Sprung geschafft von wir spielen zusammen und wir reden danach drüber zu ich gebe den Leuten jetzt wirklich nicht nur Learnings, sondern auch ja, Sachen, die getan werden können oder die getan werden sollten.
Ja, also das lassen wir das Team, soweit es geht, eben selbst erarbeiten. Wir haben immer am Ende der Retro, gute Frage, ich habe es vergessen zu erwähnen, ein Manifest. Ja, was sich das Team selbst erarbeitet, wo sie eben festhalten, wie sie künftig arbeiten wollen und ein Dokument, wo sie sich eben selber drauf committen. Also nachher, so, wenn wir das vor Ort machen, ist das ein richtiges Poster, was sie sich dann mitnehmen können. Und wo sie dann für zukünftige Retros, die sie vielleicht selber machen, sich daran orientieren können und nachprüfen können, tun wir das noch? Ja. Und da ist wichtig, was wir nicht machen, ist, wir stellen keine Prozesse hin oder keine Tools in dem Sinn, die dann nach 4 Wochen nicht mehr funktionieren, weil sich irgendwas am Projekt geändert hat. Ja, also da nochmal, wir arbeiten nicht an Symptomen, sondern wir gehen wirklich an die Ursachen ran. Ja. Und ganz, ganz viel des Mehrwerts entsteht eben dadurch, dass die Leute verstanden haben, was passiert, können sie es im Alltag beim nächsten Mal, wenn jetzt wieder Kollege XY mit Nitty Gritty um die Ecke kommt, weiß ich jetzt plötzlich, ah, Moment, das ist was ganz anderes als das, was ich bisher dachte. Und dann kann ich anders reagieren. Ja, weil ich plötzlich weiß, oh, früher habe ich so gemacht, jetzt kann ich so machen. Ja. Und das trifft halt aufs ganze Team zu, auf die ganze Dynamik.
Also um
Und
Enabling quasi, dass
ja.
man viele,
Ja,
viele
genau.
Sachen auch einfach dann selber machen kann, weil man eine andere Perspektive drauf hat.
Genau. Und das kann dann schon durchaus mal sein, dass, also wir machen dann auch manchmal Follow-up-Workshops. Und dann kann es das sein, dass wir dann nach 3, 4, 5, 6 Monaten nochmal hinkommen und dann nochmal einen Abgleich machen, so, seid ihr noch auf Track? Und dann kommt manchmal raus, ja, die sind noch auf Track und manchmal kommt raus, nee. Es ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen an irgendeiner Stelle oder es hat sich noch ein zweites Thema ergeben und dann gucken wir noch mal drauf, okay, wo kam das her? Wo müssen wir noch mal tiefer rein? Ne? Weil es gibt auch einfach Themen, je nachdem, wie intensiv die eingeschliffen sind, wie schief da irgendwas hängt, da ist auch einfach naiv anzunehmen, dass man das mit einem Mal aus der Welt geschafft bekommt. Ne? Also da reden wir dann über Begleitung.
Weil ihr das vorhin auch angesprochen hattet, weil ihr gesagt habt, naja, dass ihr das in der Pandemie, insbesondere online, auch für relativ große Gruppen angefragt wurdet. Wie groß sind Gruppen so in der Regel bei solchen Workshops oder ja, oder von was, wo bis wohin könntet ihr das skalieren?
Das kommt drauf an.
Immer erst, wie war das? Immer erst Ja sagen und zusagen und dann überlegen, wie machen wir das jetzt?
Genau. Nee, diese es kommt drauf an Antworten kommen aus der Natur des Pen and Papers raus, ne? Weil es so flexibel ist, weil du alles damit machen kannst. Deswegen immer dieses Ding. Wenn wir wichtig Teamentwicklung machen. Also wenn wir sagen, das ist ein Thema und dieses Team arbeitet daran, dann ist so eine empirische Obergrenze 15 Personen. Da alles drüber hinaus hast du dann irgendwelche, da bilden sich dann Kleingruppen, da bilden sich dann eigene Unterhierarchien im Team aus. Das, bei 15 Leuten weißt du am Ende, okay, mit diesen Leuten bin ich am Tisch gesessen. Da kannst du jedes Gesicht dann irgendwie zuordnen zu irgendwas. Und wenn du wirklich über Dynamiken und ja auch oft einfach sehr persönlich emotionale Sachen dann reden willst, na, die kommen da auch oft einfach zur Sprache oder man gibt dir einen Teil von sich weiß beim Rollenspiel, dann ist das so die Obergrenze. Wenn es wirklich darum geht, wir kriegen manchmal Anfragen von, na, es sind jetzt irgendwie Teams zusammengewürfelt worden oder es ist ein neues Team, das sind irgendwie zwei Firmen zusammengelegt worden oder so. Und es geht wirklich darum, dass die sich kennenlernen, dass die zusammen Spaß haben, dass die so ein Verständnis füreinander entwickeln, dass die eine Identität als Team entwickeln irgendwie, ne? Dann machen wir das tatsächlich bis zu 50 Leuten. Das läuft dann so, dass wir die Runde aufteilen in 25, 25 und jeder von uns nimmt sozusagen eine Hälfte und leitet da gleichzeitig. Das heißt, da hat man dann zwei Teams, die das theoretisch gleiche Abenteuer spielen. Das ist natürlich nie das
Ganz
Gleiche,
anders
ne?
ausgeht,
Ganz
ja.
anders. Das ist dann auch immer ein schöner Teil in der Retro dazu, dann ist dann einfach die Leute aufeinanderprallen zu lassen und sie diskutieren zu lassen, was habt ihr da gemacht? Und dann sind die ganz erstaunt, weil bei denen gab es dann irgendwelche NPCs oder bei denen gab es dann irgendwelche Vorkommnisse, die es bei den anderen nicht gab, weil die nicht in diese Richtung abgetaucht sind, sozusagen. Genau. Also das ist so, deswegen, also die wirklich, wenn jemand eine Zahl an diese Antwort haben möchte, wäre es 2 bis 50, aber mit Einschränkung, sozusagen.
Ich nehme an, genauso ist das wahrscheinlich auch mit den, was einen solche Workshop oder Follow-up etc. einfach kostet. Also ihr könntet wahrscheinlich einfach gar nicht pauschal sagen, was sowas kostet, weil das ja sehr, sehr darauf ankommt, was da gefragt wird wahrscheinlich, weil die Frage im Chat auch kam. Wie
Nee,
teuer ist
also
sowas?
wir haben konkrete Produkte, da sind wir auch gerade noch ganz viel, da wird auch gerade ganz viel nochmal neu gebaut. Also für alle, die desinteressiert, wenn ihr auf unserer Website den Newsletter euch anschauen wollt, da würdet ihr über sowas informiert werden auf jeden Fall. Und es ist so, wenn wir, ich sag mal, die klassische Teamentwicklung machen, also wir machen diese Analyse mit dem Call, mit dem Fragebogen, dann gibt es noch Selbstlerneinheiten, und wir kommen vorbei. Spielen vor Ort, Pen und Paper 4 Stunden mit euch, machen 4 Stunden eine Retrospektive, dann gibt es noch eine Übergabe an dem Teamlead, und gehen da einmal wirklich richtig in die Vollen, alles voll individualisiert, genau auf euren Bedarf. Genau. Das ist das eine Format und da. Ich muss gerade unsere Tabellen nicht durcheinander schmeißen, weil wir gerade alles umschmeißen.
Jasmin, komm, 50.000.
50.000.
Wir können jetzt einfach mal was sagen.
Nee,
Irgendwer
aber
wird schon
ich meine,
zahlen.
wir sind gerade, genau, ich glaube, das sind die 7.000 € waren das, ne? Wir haben tatsächlich vorhin an unseren neuen Produkten wieder gefeilt und sind die gerade am Abgrenzen. Und dementsprechend purzeln die Zahlen im Kopf gerade durcheinander. Aber das Hochindividualisierte ist dann an der Stelle. Genau. Und dann haben wir noch, die werden dann finalisiert und gelauncht irgendwann. Wo wir dann eben Abstufungen haben. Mit weniger Individualisierung, wo man dann sagen kann, okay, hier ist ein Themenpaket zum Thema Resilienz und Burnout-Prävention zum Beispiel. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen günstiger.
Ja, weil ihr das schon quasi erarbeitet habt auf eine bestimmte Gruppengröße zum Beispiel mit bestimmten Erkenntnissen, weil ihr es schon x-mal
Weil wir es
gemacht
einfach schon so oft
habt.
gesehen haben, genau. Ja.
Genau. Nee, also ja, falls irgendjemand zuschaut heute oder auch später sich das auf YouTube anguckt und vielleicht Bock hat, sowas mit seiner Firma mal zu machen. Ich habe die Website jetzt auch hier nochmal verlinkt und angepinnt, falls ihr Bock habt. Da mal raufzuschauen, ist auch sehr aufschlussreich und spannend. Und darüber könnt ihr natürlich Irmi und Jasmin auch kontaktieren, falls ihr da tatsächlich Interesse haben solltet, mal drüber zu reden, ob das was vielleicht für eure Firma oder euer Team wäre. Also ich.
Ja, die Website ist momentan besonders gut, um uns zu kontaktieren, nicht um tatsächliche Infos zu erlangen, weil, wie Jasmin gerade schon gesagt hat, das sagen alle immer, aber bei uns stimmt es wirklich. Nee, aber wir sind gerade wirklich in einem sehr, sehr großen Remodeling of everything, weil wir machen das jetzt ziemlich genau 2 Jahre, wirklich in Vollzeit. Und wir sind beide Naturwissenschaftlerinnen. Wir hatten nicht ganz so super viel Ahnung von Business und wie gründet man und alle diese Sachen. Und da haben wir einfach in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel Erfahrungen gesammelt natürlich und gelernt. Und dieses Jahr dann beschlossen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, um da auch mal wirklich einfach auch aus einer Business-Perspektive rauszuschauen. Wir kommen ja aus dem Rollenspiel. Wir wollen ja den ganzen Tag nichts anderes tun als Pen and Paper spielen. Aber so funktioniert es leider nicht.
Nee, man muss sich um viele Sachen drumherum kümmern,
Ja,
ganz, ganz
muss
viele
sich
Sachen.
ja wirklich
Ich
um
meine,
viel
ja.
kümmern, viel lernen und alle diese Sachen, genau, wie gesagt, wir haben jetzt viel gelernt und das muss jetzt alles mal einmal professioneller und wirtschaftlicher gedacht werden. Weil wir das ansonsten auch gar nicht vom Pensum aufrechterhalten können, wie wir es bis jetzt getan haben. Das
Wenn es einfach wäre, dann wären wir auch nicht die ersten, von denen wir wissen zumindest, die das in der Form und jetzt auch über die Zeit machen tatsächlich. Ne? Also 2020 haben wir das erste Teambuilding gemacht. Ne? Da waren wir noch, genau wie Irmi am Anfang schon gesagt hat, da waren wir noch komplett im Job, im Studium. Ich weiß gar nicht mehr. Und du weißt es auch nicht mehr.
Ich habe meinen Master gerade fertig. Ich habe gerade meine Master. Ich hatte gerade meine Masterarbeit abgegeben, als wir den ersten Workshop gemacht haben.
Ja, ich glaube, ich war zwischen Studium und Job. Ich glaube, es war genau diese 3 Monate Lücke oder so.
Ja.
Genau, und dann haben wir das ja erstmal komplett nebenher gemacht, ne? Neben Vollzeitjobs. Dann sind wir da auf Teilzeit gegangen, haben mit einem Tag die Woche 12-Hour-Hire gemacht, um mal so zu gucken, wie fühlt sich das auch an, ne? Ist Selbstständigkeit überhaupt ein Format? Und vor allem die eigentlich wichtige Frage, haben wir überhaupt noch Bock, privat zu spielen, wenn wir das jetzt beruflich machen?
Ja.
Weil das war immer die Baseline, wenn uns das den Spaß am Hobby versaut, dann machen wir es nicht. Ja. Und da haben wir dann zum Glück festgestellt, es ist einfach verschieden genug. Also genau wie Irmi vorhin gesagt hat, wenn man dann da in eine Firma geht und leitet, weil man weiß, man macht jetzt hier Teamentwicklung, das ist was anderes. Das ist immer noch Pen und Paper und das macht auch immer noch super viel Spaß. Aber das fühlt sich halt einfach doch komplett anders an, weil du musst performen. Ja, die Story muss fertig sein nach diesen 4 Stunden und das muss auf verschiedenen Ebenen funktioniert haben. Ja, weil es dein Job ist, dass es funktioniert.
Das ist tatsächlich ähnlich wie, wie beim Streamen. Das Abenteuer muss nach X Zeit eigentlich idealerweise fertig sein. Du musst performen, weil sonst guckt irgendwann keiner mehr zu. Ja, glücklicherweise muss man nicht auf so viele Sachen achten dann noch zusätzlich. Also ich glaube, das macht meinen Job einfacher. Aber ja.
Ja, dafür sind wir ja dann zu zweit. Genau. Und dann kam eben die Vollzeit, ne, jetzt vor knapp 2 Jahren.
Ja,
Ja.
ziemlich genau.
Ja. Und das ist natürlich auch erstmal eine krasse Umstellung, ne? Also wenn man irgendwie aus Studium, dann ist man irgendwie war im Startup und hat Pilze gezüchtet für veganen Fleischersatz, wenn ich das, ne? Ja. Ich
Entschuldigung.
war. Na, also Pilze gezüchtet ist richtig im Startup.
Erklären Sie Ihre Forschung in 2 Sätzen.
Okay. Ja, ich war im Konzern und habe da klassische Karriereleiter irgendwie angefangen zu krabbeln. Und dann gehst du dann in so eine Vollzeit-Selbstständigkeit, ja, mit was du aus einer persönlichen Leidenschaft machst, aus einem persönlichen Hobby. Und hast dann auf einmal auch noch, du erfindest quasi eine Methode, die es so noch nicht gibt oder die du zumindest nicht gefunden hast, ja, die irgendwie bekannt wäre. Das ist dann so eine Baustelle. Du machst dein Hobby zum Job, wo du dann noch irgendwie gucken musst, dass du da mit dir selber irgendwie im Touch bleibst, dass du dir dein Hobby nicht versaut. Und dann noch diesen ganzen Business-Kram, von dem du als Physikerin und als Biotechnologin jetzt eher weniger Ahnung hast, ne? Genau, und dann arbeitest du als Duo, als Gründungsduo, ja? Das heißt, du musst dann halt auch alles mit dir, mit der jeweils anderen auskaspern. Und dann bist du beschäftigt. Ja. Dann hast du erstmal sehr viele Baustellen, um die du dich kümmern musst. Dann ist diese Gründung, hat sehr, sehr, sehr viele Dimensionen. Und so haben wir jetzt eben rückblickend festgestellt, dass quasi jedes Jahr wie so ein eigenes Thema so ein bisschen hatte, ne? Und das erste Jahr Vollzeit war halt auch noch mal viel so im Markt ankommen. Wir haben natürlich irgendwie gearbeitet, aber wir haben natürlich jetzt ein ganz anderes Verständnis für den Markt, für die Teams und so weiter und so fort, als wir das irgendwie am Anfang hatten. Und genau. Und weil wir einfach keine Wirtschaftskurse in der Uni hatten, sind wir jetzt eben in den letzten Monaten auch viel, viel, viel damit beschäftigt, alles, was bisher so organisch gewachsen ist, jetzt wirklich mal durchzusortieren, klarer zu machen, auch in der Kommunikation. Und weil der Sinn ist ja, im Idealfall wollen wir auch nicht alleine bleiben. Ja? Also im Idealfall wird das Ganze ja nachher größer. Und wir können dieses Potenzial, was das Pen und Paper als Methode mit sich bringt, noch mit viel, viel, viel mehr Leuten teilen. Ja, weil wir sehen es ja schon in den USA, wo es ja auch schon in Therapie eingesetzt wird, also explizit ja D&D. Wir sehen es ja hier in Deutschland schon, wo hier im pädagogischen Bereich schon einiges gemacht wird und wo es jetzt irgendwie auch tolle neue Spiele gibt, hier Ann-Kathrin Fischer mit EduTail und so weiter. Und im Business geht da einfach noch wahnsinnig viel. Und das kann nicht sein, dass das nur bei Hirmi und mir bleibt. Ja, also das heißt, da müssen wir einfach wachsen und dafür müssen wir halt Strukturen bauen. Und das ist dann halt auch nochmal so eine Dimension an der ganzen Sache.
Was auch öfter gefragt wurde jetzt schon, ist, ob ihr ein eigenes System habt, was dann quasi zum Einsatz kommt oder ob ihr etwas Bestehendes benutzt oder ob das auch unterschiedlich ist.
Es kommt drauf an.
Es kommt drauf an. Nein, es kommt tatsächlich nicht drauf an. Wir benutzen nie bestehende Systeme. Das liegt nicht daran, dass wir bestehende Systeme doof finden. Das liegt daran, dass wir, also es hat zwei Gründe. Der eine ist, dass genauso wenig wie wir uns mit Business und sonstigen auskannten, kennen wir uns mit Copyright und Legal Stuff aus. Das heißt, der einfachste Weg, da jegliche sehr teure und für uns vernichtende Fallen zu umgehen, war einfach, sich von allem fernzuhalten. Der zweite ist, dass selbst das einfachste Pen-and-Paper-System ist zu komplex, um es in ein 4-Stunden-Werk, also in so ein 4-Stunden-One-Shot mit Leuten, die am Anfang des Tages nicht wissen, was Pen and Paper ist, unterzubringen. Du hast, also was wir haben, ist grundlegend, aber auch nicht immer, aber grundlegend haben wir 5 bis 6 Attribute, die kriegen eine Zahl und wir haben einen Würfel, das ist der 12-seitige, weil wir das irgendwann mal beschlossen haben. Und dann ist die Grundmechanik ist immer, du hast ein Attribut, das geht von, weiß ich nicht, 2 bis 9, auch da kommt es drauf an. Egal, anderes Thema. Und dann, na, hast du hast du diese Attribute und dann erklärst du einmal, was eine Probe ist. Sagst du, hey, wenn ihr diesen schweren Stein wegrollen wollt, das ist eine Stärkeprobe, die werde ich dann von euch verlangen im Spiel. Wenn ihr die Probe ablegen wollt, lest ihr diese Zahl und ihr würfelt diesen Würfel und ihr erzählt mir die Summe. Und wenn das 12 oder mehr, na, und daher auch der Name 12 or higher ist, gilt die Probe als bestanden. So, und das ist so das Grundlegende. Das ist so das absolute Minimum. Da ist das Würfeln drin. Würfeln macht Spaß. Wir bringen dann auch immer so, ne, die Würfelsets natürlich mit, die kriegen die Teilnehmenden auch. Und auch das ist was, was jeder Pen-and-Paper-Spieler ja kennt, ne? Ist der Shiny Rock Goblin. So dieses, viele Leute sehen das erste Mal in ihrem Leben einen W20. Das ist cool. Das macht Spaß. Die sehen das erste Mal in ihrem Leben einen Würfel, der mehr Seiten hat als 6. Und genau, dann dieses Würfeln, dieses Zufallselement, dieses Spannungselement, das da mit reinkommt, das ist wichtig. Und dann eben diese Attribute, um so ein Framework für die Charaktere zu stellen. Ne? So dieses, hey, dein Charakter ist stark. Heißt nicht, dass der klassisch irgendwie so aussehen muss oder dass das irgendwas bedeutet. Aber ne, da einfach so ein bisschen diesen Aspekt vom Rollenspiel noch mit reinzubringen. Und dann kommt es drauf an. Dann sind wir jetzt beim Punkt, wo es drauf ankommt. Wenn das kommt aufs Thema an und auf das Team. Man kriegt bei den Teams oft ein schönes Gespür dafür, wie abstrakt die unterwegs sind, ne? Und wie viel, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit IT-nahen Teams unterwegs sind, die sind sehr, sehr gut darin, irgendwelche Sachen zu abstrahieren. Den kannst du dann noch eine kleine Kampfmechanik obendrauf setzen. Die kommen damit sowas, die kommen da easy mit klar, ne? Wenn du in, was ist denn das Gegenteil von einem IT-Team?
Das Gegenteil, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann sehr philosophisch werden.
Ja.
Diese
wenn du in
Auseinandersetzung.
einem Marketing-Team, wenn du in einem
Ja.
Marketing-Team unterwegs bist, sagen wir es mal so rum, ne?
Pädagogen.
Wenn du in einem Pädagogenteam unterwegs bist, ne, die werden ja auch auf ganz andere Aspekte des Rollenspiels eingehen. Ne? So ein IT-Team, die finden das ja dann cool, wenn du ihnen noch ein bisschen Zahlen und noch ein kleines Systemchen mitgibst und so. Und dann wurschteln die da rum und dann verlieren die sich da drin und dann vergessen sie, dass sie spielen und dann vergessen sie, dass sie auf Arbeit sind und dann sehen wir genau die Sachen, die wir sehen wollen. Genau, und so ein Pädagogenteam, da gehen wir dann vielleicht mehr in die Charaktererstellung rein, ne? Oder da bringen wir da mehr mit, womit die ein bisschen spielen können. Genau, also das ist auch das System, ist ein, wie immer, ganz klares, kommt drauf an. Wir haben unser eigenes System. Es ist System wirklich in der in der grundlegendsten Definition des Wortes System
Zugänglich, zugänglich. Also das ist ja die
zugänglich.
Idee, ne?
Ja. Und es geht ja nicht darum, dass die Leute Pen and Paper, es geht nicht darum, dass die verstehen, was Thaco ist oder dass die, was ein Zauberplatz ist oder was eine Rüstungsklasse ist oder da hast du ja keine Zeit für und das ist auch nicht wichtig für das, was wir machen.
Das war auch eine Frage, die gestellt wurde. Also wie viel Zeit entfällt dann quasi auf Vorbereitung der Teilnehmenden? Also denen zu erklären, wie das jetzt funktioniert, was ist überhaupt ein Charakter, wen spielen sie da eigentlich? Ist das was, das auch live in der Session gemacht wird? Also und arbeitet ihr da mit vorgefertigten Charakteren, die verteilt werden? Ich vermute
Ich
fast
überlege
ja, aber.
bei unserem ersten Workshop haben wir, glaube ich, am Anfang eine Stunde irgendwas erklärt und dann, als es losging, wusste eh keiner mehr. Aber nee, was wir machen ist, wir sagen den Leuten am Anfang zwei Sätze, dass es ums Erzählen geht, dass sie Figuren darstellen werden und dass wir alles erklären, wenn es soweit ist. Und dann drücken wir ihnen Boxen in die Hand, wo so vorgefertigte Charaktere drin sind, die sie aber fertig machen. Und
Ah, so individualisieren quasi.
ja, so Framework.
Genau, und dieses Framework ist halt immer so gestaltet, dass quasi die Pen and Paper Pros oder die sofort intuitiv schnell einsteigen, dass die genug Freiraum haben, um sich auszutoben und dass aber die erstmal lost sind, auch genug haben, um sich einfach dran lang zu hangeln. Und auch diese Charaktererschaffung, die ist natürlich auch schon so konzipiert von uns, dass sie eben auf diese Themen einzahlt, an denen wir arbeiten wollen. Ne? Genau, und dann kriegen sie da erstmal eine halbe Stunde Zeit, um dann da in Gruppen ihre Charaktere zu bauen, weil das schon Teil von dem ist, was wir uns nachher anschauen.
Ja,
Genau.
natürlich. Wer geht daran? Wer sucht sich gleich rücksichtslos zuerst die krasseste Figur aus? Wer versucht das taktisch anzugehen? Ja.
Ja, auch so Sachen wie, na, wir bringen dieses Framework mit und da ist dann meistens irgendwie eine kleine Hintergrundgeschichte oder wirklich eine kleine Beschreibung von ganz grob irgendeinem Archetypen drin, ne? Und dann gehen wir in die Retro und dann kommt sehr häufig dieser Einwand von, ja, wir haben jetzt ja da Rollen gespielt, das sagt ja über uns gar nichts aus. Und dann gehst du in die Retro rein und dann sagt, na, dann kommt so, ja, und der Charakter hat ja das und das gemacht. Und dann kommt, ja, aber das haben wir ja nur gemacht, weil der Charakter so und so ist. Das stand ja auf diesem Bogen drauf. Und dann kannst du diesen Bogen nehmen und sagen, das stand da überhaupt nicht drauf. Das habt ihr da rein interpretiert. Also das ist, was waren das für ein Beispiel, wo die irgendwie gesagt
Ich
haben,
weiß es noch. Das war dieser
weißt du es noch?
Sicherheitsoffizier auf diesem Spaceship, wo sie irgendwie aus dem Gefängnis freikommen, wenn sie irgendwie dieses Wrack retten. Und dann hat er gesagt, naja, ich musste ja jedes Mal auf alles draufhauen, weil ich war ja super stark und ich hatte das Schwert. Und das stand ja in meinem Beschreibungstext, dass ich im Knast war oder irgendwas. Und dann haben wir gesagt, nee, in dem Ding stand drin, erstens, dein Bruder war im Knast. Und zweitens hättest du das genauso gut so interpretieren können, dass es dein Job ist, alle zu beschützen. Und also, nee, das stand da und ich so, lies einfach nochmal. Und dann war es dann relativ schnell still, ja. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwen vorzuführen oder irgendwas, ne? Aber da auch nochmal so diese Selbsterkenntnis von, ne, man fühlt sich sicher, weil man die Rolle spielt. Aber was ja jeder auch macht, das ist ja das Geile am Charakter erschaffen. Du machst es dir halt zu eigen. Da steht das, was da steht. Ja, auch im Regelwerk, wie du diesen Charakter bauen kannst und was dazugehört. Aber du nimmst dir das raus, was zu dir passt und was du spielen willst. Ja.
Ja, oder auch manchmal so winzige Sachen können so viel Einfluss auf die Figur haben, die man dann darstellt. Ja, wie zum Beispiel, wer war denn jetzt im Knast? Ja. Das macht dann halt wirklich schon so ein ganz eigenes Ding daraus.
Ja. Da hat genauso eine Aussage, na, wie du hast immer dein Schwert dabei. Das ist eine vollkommen neutrale Aussage. Und manche Leute werden sagen, ja, ich bin Kriegerin und ich habe immer mein Schwert dabei und ich greife alles an, was mir blöd kommt. Und der andere wird sagen, nee, ich habe mein Schwert zur Selbstverteidigung dabei oder ich habe mein Schwert dabei, um andere beschützen zu können. Aber
Ja.
ich bin eigentlich super passiv. Na, und alles, was da steht, ist, du hast immer ein Schwert dabei.
Ich habe mein Schwert dabei, weil ich eigentlich relativ unsicher bin und mit dem Schwert einfach nur extrem angebe und hoffe, dass alle Leute so viel Schiss oder Respekt vor mir haben, dass ich es nie benutzen muss. Auch
Ja,
das
ich habe immer
könnte
mein Schwert
sein.
dabei, weil ich Riese bin und das ist eigentlich mein Zahnstocher.
Genau. Falls ihr das nachher auf YouTube seht, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben. wie ihr das machen würdet. Ich habe immer ein Schwert dabei und dann, was ihr damit macht. Fände ich lustig. Wir haben ja schon ein paar Varianten durchgespielt. Ich bin sicher, es gibt noch mehr. Was ist, wenn man so die Kommentarspalte lesen würde, wäre auch so irgendwie ein bisschen weird. Aber egal.
Ja.
Weird können wir. Ich habe immer mein Schwert dabei, weil ich keine andere Gehhilfe habe. Ja, auch. Sehr
Sehr gut.
gut. Also genau, nach solchen Sachen suchen wir. Ja,
Ich
der
habe
Satz
immer
fängt
mein
an.
Schwert dabei,
Ich habe immer mein
weil
Schwert
ich.
dabei, Pünktchen, 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 vervollständigt diesen Satz. Zu unserer aller Erheiterung. Ja. Gibt es denn, keine Ahnung, Firmen oder Branchen, die da aufgeschlossener sind, eurer Erfahrung nach, tatsächlich solche Experimente zu machen? Habt ihr, oder ja, in welchen Branchen bietet ihr das so hauptsächlich an? Und was ist vielleicht das Exotischste, was euch mal untergekommen ist?
Das Exotischste an Branche?
Ja, oder an Firma, wo ihr nicht damit
Ah.
gerechnet hättet, dass die das machen, vielleicht.
Ah, spannende Frage. Also prinzipiell haben wir der Natur der Sache geschuldet relativ viel software-nahe Teams. Ne? Wo sitzen die Pen- und Paper-Spieler? Ja, und vor allem auch, wo sitzen Leute, ne, wo wird Geld auf die Teams draufgeschmissen, weil die performen müssen, ist halt ganz viel in Software investiert, ne? Und ansonsten Firmengrößen haben wir auch alles gehabt, von Startup bis so IT-Butzen, 40 bis 100 Leute, Konzerne. Und je größer die Firma wird, desto breiter wird ja auch das Spektrum von gelebter Firmenkultur. Ja, das heißt, du kannst halt in einer Firma einen Bereich haben, eine Abteilung, die super offen sind und die voll Bock haben, und du hast nebendran eine Nachbarabteilung, wo du sagst, bei aller Liebe, das wird nicht funktionieren. Ne? Was ich immer am spannendsten finde, ist, wenn man, wir kennen die Firmen ja in der Regel vorher nicht. Ne? Also außer es sind jetzt Stammkunden oder so, aber wenn wir die noch nicht kennen, und du kommst da rein und du hast so einen ersten Kontakt mit den Leuten, hast so ein kleines Kennenlerngespräch am Anfang und dann arbeitest du mit denen. Und es ist so ein bisschen so, dass jedes Team und auch jede Firma hat irgendwie wie so eine eigene Persönlichkeit einfach. Also du kannst nachher wirklich die vergleichen oder unterscheiden, als würdest du, so wie du Personen unterscheiden würdest, ne? Und das finde ich zum Beispiel total spannend. Ne? Und das ist aber, glaube ich, nicht, also mir wäre da jetzt nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, das ist abhängig von der Branche. Energiebranche hatten wir jetzt einiges, NBW, Netz, BW, Transnet, da die Dreifaltigkeit an der Stelle. Das hatten wir jetzt zuletzt noch, ja, Lidl ist Lebensmittel. Ja, also da kann ich gar nicht so.
Versicherung. Wir hatten mal ein Wissenstransfer-Team, das war auch sehr spannend. Da war auch ein Mathe-Professor mit drinnen. Das war eine sehr interessante Dynamik, ein sehr cooles Team. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, also wirklich diese Aufgeschlossenheit kannst du überall finden und nicht finden. Also das ist das, da kann man gar keinen Rückschluss auf die Branche ziehen. Genau, und wie Jasmin gesagt hat, so. Ja, klar, IT, Software nah, da, na, weil die auch einfach oft oder weil die vermehrt agil arbeiten und na, Scrum machen und so, und da passt dieses Konzept gut rein. Aber ja, nee, also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und also da ist auch einfach eine Erfahrung, das ist auch, na, was wir oft gefragt werden, so dieses, ist das was für mein Team? Werden die da Lust drauf haben oder so? Aber man trifft selten Menschen, die keine Lust haben zu spielen, wenn man ihnen die Erlaubnis gibt.
Ja, ich glaube, also wie gesagt, es wird immer Leute geben, die sich schwerer damit tun, so in eine Rolle reinzuschlüpfen oder so. Aber gerade wenn man die Einstiegshürden da niedrig hält, sowohl was die Komplexität des Ganzen angeht, als auch so das Abstraktionslevel, was man ja dann beliebig skalieren kann, je nachdem, wüsste ich auch nicht,
Ja.
warum Leute da Nein sagen sollten. Also es ist
Da darf
einfach
man auch einfach
Quatsch.
nicht vergessen, dass wir die Leute ja was tun lassen, was wir alle als Kinder getan haben, und wir haben irgendwann aufgehört, es zu tun, weil es offiziell kindisch wurde. Und Es ist auch für uns immer, immer wieder überraschend, wie schnell bei Leuten, wo man denkt, oh, das wird jetzt eine harte Nuss, einfach dieser Schalter umfällt. Das ist wirklich genau wie Irmi gesagt hat, man gibt den Leuten Erlaubnis, einfach wieder zu spielen. Man macht sich vorne selber einmal zum Hampel und dann zieht man die so in diese Geschichte rein. Und dann ist der Drops gelutscht, dann ist da jeder Gedanke an, ich muss erwachsen sein, ich muss professionell sein, ist so ein bisschen zum Fenster raus und die Leute spielen. Und dann gibt es halt so super schöne Momente, dann kommt halt irgendwie so ein, das war mal, wie alt wird der gewesen sein? Mitte 50, nehme ich an. Der kam nach dem Spiel zu uns und hat gesagt, also ich muss ja sagen, ich kann ja privat mit Fantasy und Science Fiction nichts anfangen. Und ich war schon so,
Oh
scheiße, was
nein, oh
kommt jetzt?
nein.
Und dann sagt er, aber ich war erstaunt, wie schnell ich in diese fiktive Welt abgetaucht bin. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und es war so ein super schöner Moment, weil der sich einfach selber damit überrascht hat. Ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch einfach was unfassbar Schönes, wenn man sich selber da nochmal mit sowas überrascht, wo man denkt, das hat man, also. Das hat man so hinter sich gelassen und hat man gleich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man so auch sein kann, ne? Das fand ich so einen super schönen Moment.
Auf jeden Fall, dass man das halt auch an sich wiederentdeckt, dass man halt, dass diese Lust zum Spielen einfach irgendwie noch da ist und auch so diese, weiß ich nicht, diese Leichtigkeit, die man im Kinderspielen tatsächlich auch wirklich hatte, weil, ich meine, kennen wir ja wahrscheinlich alle, es war irgendwie egal, es gab nicht groß Druck, man hat einfach das gemacht, worauf man wirklich Bock hatte. Und ja, das fand ich auch ganz interessant, was sie gesagt hat, halt mit der Erlaubnis spielen zu dürfen, also in einem beruflichen Kontext, weil es ist ja quasi eine Arbeitsveranstaltung, ne? Und da wird dann halt gesagt, so, jetzt wird hier heute gespielt, ne? Das ist ja dann Arbeit. Aber es ist halt wunderschöne Arbeit, ne? Eigentlich. Auch wenn das vielleicht für eine Person, die das noch nie gemacht hat oder so, erstmal einschüchternd ist oder so vielleicht. Aber ja, es appelliert halt ja an irgendwas, was eigentlich alle Leute schon mal irgendwie gemacht haben. Ne?
Ja, und es ist auch so eine, also es ist auch so schade, dass das so verloren geht und vor allem in Deutschland, ne? Vor allem in Deutschland wird nicht
Wir nehmen
gespielt,
alles immer
dort
sehr
ist
ernst.
alles ernst, alles muss effizient sein, aber na, das ist dieses Spielen, das ist, wie Jasmin schon gesagt hat, das ist was, was wir als Kind automatisch machen. Und warum machen wir das? Es ist, weil wir so lernen, die Welt zu verstehen. Wir lernen durch Spielen, wie Sachen funktionieren. Ne? Es ist ausprobieren und gucken und neugierig sein und alle diese Sachen. Und irgendwann hören wir einfach auf damit. Aber es gibt überhaupt keinen Grund dafür, außer dass wir das gesellschaftlich so beschlossen haben. Und da ist jetzt in den letzten Jahren auch schon wirklich viel passiert, was das angeht. Ne? Serious Games, also Lego Serious Play natürlich da ganz vorne dabei, wo die Leute jetzt wieder auf den Trichter kommen von, oh, man kann sich durchaus spielerisch was erschließen und man kann spielerisch über Sachen nachdenken und spielerisch Ansätze entwickeln. Und das ist nichts Exotisches oder Bahnbrechendes oder sonst irgendwas. Es ist einfach was, was uns natürlich gegeben ist, was jeder von uns kann. Was wir nicht nutzen. Aber warum? Warum sollten wir nicht? Ne? Und das ist so ein, ja, also das ist echt schön, das in Teams dann zu sehen. Und es gibt immer eigentlich ein, zwei, die danach kommen und sagen, also wenn ich jetzt privat anfangen wollen würde, Pen and Paper zu spielen, wie würden wir denn das machen? Und das ist natürlich auch super schön, also auch für uns, ne, weil das ist der geheime Geheimplan von 12 for Hire ist natürlich einfach Pen and Paper zu verbreiten
Ja.
und noch viel, viel mehr Leute. Ich meine, wir sind eh
Weltherrschaft.
gerade in einer großen Renaissance, was das angeht, oder weiß ich nicht, ob man es Renaissance nennen kann, in einem großen Aufschwung. Immer noch viel zu wenig Leute
Ja.
im Hobby. Das
Definitiv. Also.
dafür bringen wir auch immer was mit. Wenn wir zum Spielen kommen, kriegen die Leute immer solche Boxen und da ist dann das ganze Spielmaterial einfach auch drin. Und auf der Innenseite von dieser Banderole haben wir nämlich eben so eine kleine Zusammenstellung gemacht, Wie kommt man ins Spiel rein? Was sind anfängertaugliche Systeme und einen kleinen QR-Code zu einem Fertigabenteuer, was wir mal geschrieben haben. Das heißt, das können sie dann für danach gleich
Also
loslegen.
quasi richtig Leute richtig anfixen und dann auch zu sagen, okay, ja, wie cool. Wichtigste Frage ist da auch ein, kriegen die auch einen Würfel, den sie behalten dürfen?
Ganzes Set.
Ganzes Set kriegen sie.
Ganzes Set kriegen sie.
Oh.
Wir haben hier Schubladen voller Würfel, es ist ein Traum. Ja.
Ja. Ah, fantastisch. Und man kann immer sagen, wieso? Das ist mein Job. Das ist mein Job. Ich muss das machen.
Wir können das von der Steuer absetzen. Damit ist das
Ja,
ist es
Geschäftsinventar.
alles rein geschäftlich. Ich habe noch nie eins dieser Würfelsets privat behalten. Wird mir nicht einfallen.
Ja, das ist
Ja.
Fachliteratur hier.
Ja.
Ach so, das sieht man jetzt nicht,
Nee,
ne? Ich habe hier noch
sieht
ein.
man
Ja,
nicht.
wie meine Regelwerke stehen hinter
Ja.
mir.
Genau, Rollenspielregelwerk ist Fachliteratur, klar. Ist bei mir auch oft. Also ich setze sowas teilweise auch als
Ja, ich meine, ist
notwendige
halt auch einfach so,
Betriebsaufgaben
ne?
ab. Ja, also.
Ja.
Also irgendwo muss man ja auch her seine Inspiration ziehen und seine Recherchen machen und so weiter. Und Spiele entwickeln nebenher, bis wir das machen können, müssen wir wirklich ein paar Leute eingestellt haben.
Ja.
Ja. Das macht ja nichts. Das ist Zukunftsmusik dann. Das passiert vielleicht irgendwann, wenn es gut genug läuft. Ja, dann würde ich tatsächlich diese wirklich schönen Momente, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, so als krönenden Abschluss nehmen und vielen, vielen Dank sagen, dass ihr uns so viel über euch und über eure Firma erzählt habt. Es war wirklich super spannend. Ich bin sicher, wir könnten auch locker nochmal Minimum 4, 5 oder 6 Stunden machen. Falls die Leute, die das später auf YouTube sehen, noch Fragen haben, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde das dann gegebenenfalls weiterleiten. Oder vielleicht guckt ihr auch mal rein. Genau. Und nicht vergessen, wie war der Satz? Ich habe immer mein Schwert dabei.
Ach ja,
Punkt,
genau,
Punkt,
da war.
Punkt. Den Satz vervollständigen. Ganz wichtig. Aber auch wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr noch irgendwas genauer wissen wollt, ich bin jetzt nicht da ganz dazu gekommen, alles zu fragen, weil es manchmal auch thematisch wir dann schon wieder zu weit weg davon waren. Aber falls es noch irgendwas gibt, was ihr unbedingt wissen müsst, schreibt es gerne in die Kommentare und fragt danach. Und dann gucken wir, dass wir für euch eine Antwort irgendwie bekommen. Genau.
Ja. Ja, also auch von uns, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn wir nicht Pen and Paper spielen, ist unser zweitliebstes Hobby über Pen and Paper reden. Deswegen freuen wir uns da,
Perfekt. Gute
wenn wir
Kombination.
da ja so eine professionelle Chance dazu kriegen. Genau. Und ansonsten, ja, wenn es brennende Fragen gibt, egal zu welchem Ding, genau, entweder YouTube-Kommentare, das wird uns erreichen, oder ihr findet uns auch im Netz. Wir sind nicht, wir sind nicht unauffindbar. Genau. Ja.
Wunderbar. Vielen Dank. Dann gucke ich mal. Tatsächlich wollte Mairi jetzt gleich noch eventuell streamen und mir wurde gesagt, irgendwas mit Magic. Ich gucke mal gerade, ob die schon in den Startlöchern stehen. Dann würdet ihr hier noch weiter bespaßt an diesem Montag. Was für ein Tag.
Ich finde das so cool, dass ich jetzt in einem Smalltalk bin, wo Meire mit drin ist, weil mit die
Okay.
ersten Pen and Paper Sachen, die ich bei YouTube geguckt habe, waren von Meire geleitet.
Ja,
Es ist einfach so ein
genau.
schöner Ringschluss gerade.
Auf jeden Fall. Also, dann würde ich uns jetzt ausmachen. Das heißt, wir machen jetzt das, was wir vorhin geprobt haben. Wir winken huldvoll in die Kamera. Und ich mache aus und Mairi macht dann direkt an. Und dann geht es hier gleich nahtlos weiter. Ich glaube, wir sehen uns das nächste Mal am Donnerstag, glaube ich, weil wir am Donnerstag Cthulhu spielen. Aber ich habe meinen Kalender nicht offen. Ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Also, vielen, vielen Dank, Irmi, vielen Dank, Jasmin. Wir winken jetzt huldvoll. Und
Danke.
ich mache aus. Dankeschön. Gute Nacht, Chat.